Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Bildung, Kunst und Wasser, all das gehört zum Podcast Wasserkünste. Und heute begrüße ich eine Frau, die beruflich mit Wasser und Wasserbau zu tun hat und in ihrer Freizeit ihre Leidenschaft für Wasser in der Bildung und im Naturschutz einsetzt. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute ist eine Frau bei mir zu Gast, deren Projekte so facettenreich sind wie das Wasser selbst. Mit Bildungsinitiativen wie dem Blauen Klassenzimmer bringt sie Kinder und Jugendliche an die Ufer unserer Gewässer und weckt damit die Begeisterung für ökologische Zusammenhänge. Ihr Wirken ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie praktische Wasserwirtschaft, Naturschutz und Umweltbildung Hand in Hand gehen können. Und ganz nebenbei hat sie auch noch einen Hang zur Kunst. Das macht sie zu einem ganz speziellen Gast für diese Episode von Wasserkünste. Ich freue mich auf das Gespräch mit Katrin Gelderblom von Astakus.
Sehr effektives, dass man baut wie ein Biber oder wie die Biber, dass man denen das nachempfindet. Er kann das Wasser lesen und sieht, wo das Wasser hin möchte und wo es hingebaut und fließen möchte und lässt wirklich den Bächen freien Lauf. Wir haben nicht mehr 5:05, wir haben schon längst 12:30 und es ist wirklich dringend erforderlich, dass wir alle tätig werden.
Moin und herzlich willkommen, Katrin Gelderblom. Wie geht's dir und was machst du gerade?
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich auf dein Format eingeladen hast zu diesem Podcast. Für mich war es ganz, ganz Besonderes. Und ja, mir geht's gut momentan. Die Sommerferien liegen hinter uns, also gut erholt. Und woran ich gerade arbeite, das ist bei uns immer ein bisschen schwierig auf den Punkt zu bringen, weil wir so vielfältige verschiedene Projekte haben. Zum einen kümmere ich mich um das Thema Wasser und Jugend und zum anderen machen wir aber auch Gewässerrenaturierung als Hauptschwerpunkt in unserer Firma. Und haben jetzt was ganz Tolles für nicht nur für uns neu entdeckt, sondern im Prinzip ist das was zukünftig häufiger verwendet wird in der Gewässerrenaturierung. Das sind die Beaver Dam Analogs. Das klingt nach was ganz Großem, ist aber im Grunde genommen was ganz Kleines. Sehr effektives, dass man baut wie ein Biber oder wie die Biber. Dass man denen das nachempfindet und da möchten wir uns auch zukünftig drauf einen Schwerpunkt darauf legen, weil man so Gewässerrenaturierung noch natürlicher durchführen kann und vor allen Dingen auch kostengünstiger. Da Wasserbausteine und so weiter immer teurer werden, muss man auch hier Alternativen finden, wie man im Prinzip von der Quelle bis zur Mündung Gewässer renaturieren kann und das möglichst auch kostengünstig und vor allen Dingen so natürlich wie möglich. Und da arbeiten wir gerade an verschiedenen Projekten.
Das klingt äußerst interessant und schon beginnt das, was jedes Mal bei meinem Podcast passiert, dass wir ganz weit weggehen von den eigentlichen Fragen, die ich mir überlegt habe, weil dazu hattest du noch überhaupt nichts erzählt im Vorgespräch. Und deshalb möchte ich gleich ein bisschen mehr zu der Biberbautechnik wissen. Allerdings für die draußen Zuhörenden, die dich noch nicht kennen und die deine Firma noch nicht kennen, wer ist Katrin Gelderblom? Was treibt sie an? Was macht sie im wahren Leben, wenn sie nicht im Podcaststudio sitzt?
Also wir betreiben eine Firma, ich mit meinem Mann zusammen, Jens Gelderblom. Und ehrlich gesagt ist auch er der Maßgebliche, der mich an das Thema Wasser herangeführt hat, der schon seit Kindheit an die Faszination des Wassers spürt. Und ich muss es immer wieder sagen, er kann das Wasser lesen. Und sieht, wo das Wasser hin möchte und wo es hingebaut und fließen möchte und lässt wirklich den Bächen freien Lauf. Und nach unseren Baumaßnahmen sehen Gewässer nach spätestens 1-2 Jahren wirklich so aus, als ob sie immer schon so geflossen wären. Völlig natürlich. Und ja, das macht super viel Spaß, weil man hat Projekte, wo man ganz klar sieht, hier habe ich der Natur ein Stück zurückgegeben. Und das ist etwas unglaublich Befriedigendes, was uns antreibt. Und was die Welt vielleicht ein Stückchen besser macht in unserer heute doch sehr wirtschaftslastigen politischen Situation, ist das was ganz Wunderbares, sich auf die Natur konzentrieren zu dürfen.
Nochmal zurück zu dir. Aus welchem Bereich kommst du ursprünglich?
Wir haben uns beide während unseres Studiums kennengelernt. Mein Mann ist physischer Geograf, ich bin angewandter Geograf oder Geografin und habe in Trier Fremdverkehrsgeografie studiert, hatte erst den Schwerpunkt auch auf den Tourismus, habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und unter anderem bei einer Unternehmensberatung, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich fand es auf Dauer ein bisschen unbefriedigend. Man macht Gutachten, man macht Workshops, aber letztendlich passiert es leider auch, dass diese Dinge dann in irgendeiner Schublade landen. Und ja, im Grunde genommen war es so ein Umschwung in unserer Familie, als meine drei Kinder so nach und nach in unsere Leben purzelten, habe ich mich umorientiert und mit meinem Mann dann gemeinsam die Firma gegründet und ja, unsere Kinder eigentlich von Anfang an auch mit auf die Baustellen geschleppt.
Okay, nun hat ja euer Name für Menschen, die nicht wirklich so aus unserem Bereich kommen, ein etwas irritierenden Klang, Astacus. Wie kam es dazu? Was ist es?
Das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, wie es dazu kam. Wir waren auf der Suche nach einem knackigen Firmennamen, der irgendwas mit Wasser zu tun hat und saßen mit, ich glaube, 2 Flaschen Rotwein und einer Menge Freunde zusammen und grübelten, wie denn unsere Firma nun heißen könnte und kamen aber eigentlich gar nicht zu einem wirklich guten, pfiffigen Namen. Und 2 Tage später rief meine Mutter mich an und wir telefonieren sehr häufig und sagte, ich habe den Namen für euch. Und da habe ich gesagt, ach Mama, erzähl. Ja, und dann sagte sie, Astacus. Und ich so, wie kommst denn du darauf? Ja, ich habe Forsthaus Falkenau geguckt und da ging es um den Astacus. Astacus, das ist der Edelkrebs. Und das war ja eine spannende Sendung und ich dachte, Astacus ist doch ein schöner Name. Ja, und so sind wir zu dem Namen gekommen, mussten ihn natürlich etwas verfremden, sind nicht beim lateinischen Namen geblieben, sondern haben das C durch ein K ersetzt und fußt aber auf den Begriff Astacus Astacus, weil der europäische Flusskrebs ist in vielen Bereichen sehr stark bedroht, steht zum Teil auf der roten Liste und das fanden wir eigentlich ganz passend für unsere Firma.
Super.
So ist der Name entstanden. Und das Vorteilhafte ist natürlich, mit A stehen sie auch selbst bei Google, wenn sie keine Werbung schalten, relativ weit oben.
Stimmt, das habt ihr schlau eingefädelt, das muss ich sagen. Und natürlich, also es ist ja schon auch ein Statement zu sagen, wir nennen uns nach einem oder wir lehnen unseren Namen an ein Tier, das, als ihr die Firma gegründet habt, wahrscheinlich noch ein bisschen besser dastand, als es heute dasteht. Und ich war jetzt gerade bei uns hier mit einem Kollegen paddeln und er sagt, oh, guck mal, was ist denn da? Da ist ein Krebs. Und dann habe ich das Telefon unter Wasser gehalten und habe ihn ein bisschen fotografiert. Und ich dachte erst, oh, das könnte tatsächlich ja ein heimischer Krebs sein, aber es ist leider keiner gewesen. Und ja, das ist bei uns hier tatsächlich auch die Schwierigkeit. Vor 30 Jahren haben wir hier in den Seen und in den Bächen tatsächlich noch viele von unseren einheimischen Krebsen gefunden und jetzt mittlerweile entweder gar keinen mehr oder es sind eben die amerikanischen Kollegen.
Ja, das ist auch bei uns hier in der Region ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Aber da kommen wir jetzt so völlig von unserem Thema weg. Was macht man damit? Kämpft man gegen die quasi reingebrachten und wie schützt man unseren europäischen Flusskrebs? Es ist eine ganz schwierige Situation. Teilweise haben wir hier den Kampf in der Eifel aufgegeben. Da ist der Signalkrebs schon, hat Überhand genommen. Teilweise wird versucht, Flusstäler auszunehmen und ihn rauszuhalten, indem man ihn ja im Prinzip aus den Gewässern entnimmt, um dem Astacus Astacus halt die Lebensweise und das Biotop zu erhalten.
Mhm. Natürlich ist es auch ein schwieriges Thema, weil wir uns damit ja so ein bisschen dieser Thematik Neophyten und Neozoten nähern und die Einwanderer uns immer mehr beschäftigen werden, sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren. Wir haben es bei den Pflanzen, habt ihr bei euch in der Region ja auch damit zu tun, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, mit bei den Neophyten sind es dann das Elodea zum Beispiel, die Wasserpest, die uns ja viele Sorgen bereitet hat, die jetzt dann auch wieder verdrängt wird durch andere Arten. Also ich spreche jedes Mal im Podcast eigentlich mit meinen Gästen darüber, wie sie dazu stehen, weil ich selber noch keine wirklich einheitliche Meinung dazu gefunden habe. Einerseits denke ich, wir haben den Klimawandel, er ist da. Daran wird sich die Natur wahrscheinlich im ersten Moment langsamer, aber sie wird sich anpassen. Und dann wird genau das passieren, dass irgendwann dann Tiere zu uns oder Pflanzen zu uns kommen, die früher hier nicht gewachsen und gelebt haben. Vielleicht müssen wir es einfach akzeptieren. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn man in dem Bereich arbeitet, wie ihr das ja tut.
Ja, wir kommen jetzt zu einem wirklich mega komplexen Thema. Und ich glaube, wie so oft im Leben kann man nicht schwarz-weiß. Es gibt eine große Grauzone, es gibt Einzelfallentscheidungen. Und es ist ganz schwierig, weil mittlerweile sind die Neophyten ja auch so im Vormarsch, dass man teilweise sie gar nicht mehr völlig beherrschen kann. Aber ich persönlich, wir machen ja auch Neophytenbekämpfung, zum Beispiel auch den Riesenbärenklau, und denke, es ist doch an verschiedenen Stellen vonnöten, sich dagegen zu wehren, dass die Neophyten überhand nehmen. Ich kann aus unserer Praxis ein Beispiel. Wir werden natürlich immer wieder gefragt, warum gibt das Land, der Staat so viel Geld aus für Renaturierungsmaßnahmen, wo doch die Straße daneben ein Riesenschlagloch hat, das Unverständnis der Menschen, dass die Natur halt manchmal vielleicht auch wichtiger ist als ein Schlagloch. Und das Problem ist, diese Neophyten haben ja im Prinzip weder Fressfeinde, noch werden sie großartig genutzt von unseren einheimischen Insekten. Und wir durften mit dem NABU Euskirchen zusammen in der Eifel an der Berke arbeiten. Die hatten ein Gelände gekauft. Das Bächlein war völlig eingekerbt und floss völlig traurig über dieses Gelände. Und wir durften es komplett entfesseln und auf diese ganze Wiese, die vormals auch so eine eher wasserhaltige Sumpfwiese war, leiten. Und es ging im Prinzip um die Erhaltung des blauschillernden Feuerfalters. Mhm. Und da fragen natürlich viele Menschen, wie verrückt ist das, für einen Schmetterling so einen Aufwand zu machen, weil der braucht eine ganz, ganz bestimmte Futterpflanze und auch eine bestimmte Pflanze, um die Eier abzulegen. Das ist ein ganz komplexes Ökosystem. Und nur ein Beispiel. Das heißt, wenn wir unsere Fauna und Flora immer einfacher werden lassen, fehlt in der Biodiversität, haben wir dann Lücken und die werden nicht mehr geschlossen. Und ich glaube, dass das nicht gut ist.
Mhm. Mhm. Also wie gesagt, ich finde, da stimme ich dir zu, ein sehr schwieriges Thema. Und wahrscheinlich wird da einfach die Natur auch am Ende des Tages eine Lösung finden, egal wie wir sie unterstützen oder schädigen. Letzteres ist ja im Moment eher der Fall. Wir gehen trotzdem nochmal zurück, weil du hast das Thema Wasser jetzt gerade bei diesem Beispiel auch mal genannt und es fesselt euch ja schon sehr, also euch beide. Wenn es um Wasser, und das ist in deiner Freizeit und in deinem Unternehmen ja ein Punkt, wenn es um Wasser geht, an was denkst du zuerst? Was fasziniert dich besonders am Wasser?
Ohne Wasser kein Leben. Jetzt kann ich ganz einfach auf den Punkt bringen. Wir wären alle nicht, wäre das Wasser nicht. Also wir können zwar die Henne und Ei diskutieren, aber ohne Wasser könnten wir nicht und nirgendwo überleben. Und Flüsse sind einfach unsere Lebensadern, weil wir haben, ich meine, das weiß jedes Grundschulkind, einfach zwar eine riesige Salzwasserfläche, aber wir haben nicht so viele Süßwasserressourcen. Und das beschäftigt uns eigentlich in den letzten Jahren immer mehr, auch im Aufklärungsbereich, wenn ich dann solche Fragen kriege, aber es regnet ja genug. Und ich sage, ja, nee, aber wir verlieren jährlich einmal den Bodensee an Grundwasser. Das können sich Menschen einfach gar nicht vorstellen, dass wir tatsächlich einen Wassermangel haben, obwohl es regnet. Und das treibt uns eigentlich auch an, verstärkt in die Aufklärungsarbeit zu gehen und auch verstärkt die Jugend von Anfang an mitzunehmen. Also wir haben es ja selbst am quasi eigenen Leib erlebt, wie man mit Kindern arbeitet, und waren von Anfang an mit unseren Kindern eben sensibel auf unseren Baustellen und haben früh angefangen, in Kindergärten, Grundschulen, Gymnasien unser Ehrenamt einzubringen und Exkursionen zu machen mit den Kindern, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Die Kinder im Prinzip Wasser fühlen lassen, weil es ist was anderes, ob ich unter der Dusche stehe und Wasser über mich ergießen lasse oder ob ich plötzlich an einem Fluss oder Gewässer stehe und das Wasser nochmal ganz anders anfassen kann und erlebe, was lebt in Wasser und wie fließt Wasser und wie versinke ich mit meinen Gummistiefeln im Matsch und was macht das mit mir? Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch unsere nachfolgende Generation frühzeitig sensibilisieren mit diesem Thema, weil letztendlich müssen die ja alles, was wir verbocken, irgendwie, irgendwann vielleicht gerade biegen. Und da ist so mein Antrieb, ihnen jetzt schon zu helfen, weil ich habe es ja mit verbockt und meine Hilfe anzubieten und zu sagen, ich bin bereit, ich habe erkannt, wir haben viel, viel falsch gemacht und wir haben nicht mehr 11:55, wir haben schon längst 12:30 und es ist wirklich dringend erforderlich, dass wir alle tätig werden und dass wir auch die junge Generation ernst nehmen und auch mitnehmen von Anfang an.
Mhm. Und Wasser macht ja unglaublich viel mit dir. Ich habe das in einer anderen Episode mit Gernot Würmer, einem Psychologen, gesprochen. Zwei Episoden haben wir dazu gemacht. Ich werde ja auch nochmal verlinken, was Wasser in dir auslöst. In dir oder in euch hat es eine Menge ausgelöst, nämlich eure Faszination und auch diesen Wunsch, das weiterzubringen und vor allem junge Leute dafür zu begeistern. Und das macht ihr mit eurer Initiative Blaues Klassenzimmer.
Ja, also wir haben in Rheinland-Pfalz das quasi auch so ein bisschen mit der Stadt Trier initiiert und auch in verschiedenen Gewässern oder Bächen blaue Klassenzimmer gebaut. Das sind so kleine Foren aus Steinsitzen, ganz lose dann in der Landschaft am Bach, wo eben im Prinzip Unterricht stattfinden kann und das Gewässer auch im Fokus des Unterrichts steht. Und das wird auch wirklich sehr, sehr gut angenommen. Und hier in Nordrhein-Westfalen, wo meine Kinder eben zur Schule gehen bzw. gegangen sind, da arbeite ich mit dem Gymnasium zusammen. Und das Problem ist eben, das ist keine Geschichte, wo man Geld mitverdienen kann, sondern es ist reines Ehrenamt und uns einfach eine Herzensangelegenheit, weil Schulen oder insgesamt Bildung, da ist kein Geld, was übrig ist für solche Aktionen. Und wir finden es eben unglaublich wichtig, dass man mit den jungen Menschen in einem blauen oder grünen, wie auch immer betitelten Klassenzimmer arbeiten kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe, sobald Schüler raus können und draußen etwas erleben, dann bleibt es auch ganz, ganz anders in den Köpfen.
An welche Altersstufe richtet sich das?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das fängt wirklich im Kindergartenalter an, geht über Grundschule. Ganz lustige Geschichte, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, ging ich in die Grundschule, 3. Klasse, mit einer mega PowerPoint-Präsentation. Ich war super vorbereitet und habe den Kindern irgendwas von CO2-Abdruck und vor den Latz geknallt. Und die Lehrerin meinte nachher, oh Gott, Frau Gelderblum, Sie haben so viel erzählt, ich brauche jetzt erstmal ein Jahr, um das alles aufzuarbeiten und kindgerecht zu verarbeiten. Das ist mir dann nicht so richtig gelungen. Und dann habe ich auch angefangen abzuspecken und das Ganze etwas runterzubrechen, dass es auch leichter verständlich ist für Kinder. Aber das kann man auch nur, indem man diese Erfahrungen sammelt und ja daraus lernt, wie man mit einzelnen Kindergruppen eben umzugehen hat und was die schon können oder was die noch nicht können. Und das macht, das ist eine besondere Herausforderung und macht unglaublich viel Spaß, sich da so anzupassen und zu gucken, wie weit kann ich mit den Kindern gehen und wo sind die Interessen. Das ist toll, wenn die dann merken, sie haben den ganzen Tag an einem Gewässer gearbeitet, sie haben Müll rausgeholt und werden einfach zu dem Thema Wasser sensibilisiert.
Geht das dann im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, von der Grundschule bis zur Oberstufe im Gymnasium?
Ja, das kann man eigentlich so festhalten. Und ich setze mich dafür ein, ich bin auch in der Geografiefachschaft hier auf dem Gymnasium und bin ganz stolz darauf, dass ich es schon geschafft habe, dass einfach mehr Exkursionen im Fach Erdkunde durchgeführt werden, weil ich habe gesagt, Erdkunde findet nicht am Bildschirm statt, sondern Erdkunde findet da draußen statt und es ist total wichtig, das vor Ort zu sehen und fühlen zu können. Und ja, super wäre natürlich, wenn so ein Fach, man kann es ja viel, viel größer fassen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, wenn sowas wirklich anstatt anderer Fächer, die ich persönlich jetzt nicht für so sinnstiftend finde, vielleicht ersetzen könnte, weil ich glaube, Klimaschutz ist ein wirklich so wichtiger Punkt und sollte viel mehr auch in den Schulen im Fokus stehen.
Ja, da müsste es dann, glaube ich, teilweise in der Gesellschaft und in der Politik auch mehr im Fokus stehen, als es das jetzt tut. Wenn du, verstehe ich das richtig, das ist jetzt überwiegend im Bereich Erdkunde angesiedelt und weniger in der Biologie?
Das ist richtig, das ist richtig. Also es ist bei uns schwerpunktmäßig klar, weil wir natürlich auch als Geografen eher der Erdkunde näher sind als der Biologie, obwohl wir auch da sehr fundiertes Fachwissen haben. Wir machen zum Beispiel auch Makrozoventos-Bestimmungen im Gewässer. Und anhand des Makrozoventos kann man ja auch sehen, wie gut die Wasserqualität ist. Ohne jetzt mit Chemie oder sonstigen Reagenzgläschen rumtesten zu müssen, ist das ja schon mal eine ganz tolle Sache, die jeder sich aneignen kann und auch damit feststellen kann, wie gut ist das Gewässer, was ich jetzt gerade vor mir habe. Wie gut ist die Wasserqualität?
Dazu vielleicht noch ein Wort, was Makrozoventos ist.
Makrozoventos, wie gesagt, ich bin kein Biologe, ich bin nur Geograf. Die Biologen verzeihen mir, das sind im Prinzip die Tierchen, die im Wasser leben, die Kleinstlebewesen, angefangen von Mückenlarven natürlich, aber auch die Köcherfliegenlarven, Taumelkäfer, also im Prinzip alles an Insekten, was es im Gewässer gibt, kleine Bachflohkrebse, die sind wirklich mikroskopisch klein, teilweise mit dem Auge auch gar nicht zu sehen. Also man braucht auch immer ein Vergrößerungsglas und jemanden, der sich sehr gut damit auskennt. Also da müssten wir jetzt tatsächlich meinen Mann an meiner Seite haben, der da ein absoluter Fachmann ist.
Na, den kriegen wir auch noch hier rein.
Ja.
Ich stelle mir das so vor, du nimmst jetzt eine Kindergruppe an die Hand und einen Bollerwagen. In diesem Bollerwagen ist ganz viel an Equipment, damit ihr draußen auch buddeln, graben, was auch immer könnt, und geht an einen Bach, Fluss, See, wie auch immer. Und in Gedanken höre ich die Eltern nicht seufzen, sondern schreien, stöhnen. Was passiert mit meinem Kind? Es ist doch gefährlich am Wasser. Wie geht ihr damit um? Kriegt ihr die Eltern? Nehmt ihr die Eltern mit? Könnt ihr sie mitnehmen?
Das ist eine sehr gute Frage von dir. Ich kann nicht beantworten, ob wir alle Eltern mitnehmen können, aber wir hoffen, durch Aufklärungsarbeit auch an die Eltern ranzukommen. Wir bieten das eben nicht nur für Kinder an. Wir haben auch Exkursionen für zum Beispiel am Oliviger Bach für die Menschen, die an dem Bach leben, angeboten. Das ist sehr gut angenommen worden. Und da waren ganz, ganz viele erstaunte Augen und Aha-Momente, wenn man eben erklärt, wie so ein Gewässer funktioniert und dass es nicht gefährlich ist. Und ganz ehrlich, Jörg, wir gehen ja mit den Kindern an kein Gewässer, wo jetzt Trinkgefahr besteht. Die sind ja meistens mit Gummistiefeln begehbar. Also ich sag mal maximal 15, 20 Zentimeter hoch. Und wir sind mit mehreren Aufsichtspersonen unterwegs. Und natürlich, reinfallen kann man. Das hatten wir schon ganz oft. Aber die Kinder haben ehrlich gesagt viel Spaß dabei und lachen sich kaputt, wenn die Gummistiefel voll laufen und nachher ausgekippt werden können. Und wenn sie einfach das auch mal dürfen, weil es gibt leider immer mehr Eltern, die ihre Kinder fast überbehüten und die solche Erfahrungen noch nie machen durften, weil Eltern sagen, nee, das ist zu gefährlich. Und ich glaube, dass die Gefahr nicht zugenommen hat, sondern die Ängstlichkeit der Eltern. Also dieses Überwachen der Kinder durch die Handymöglichkeiten. Wir sind als Kinder mit Gummistiefel bewaffnet für einen ganzen Tag verschwunden an irgendwelchen Gewässern. Da wussten meine Eltern überhaupt nicht, wo wir sind. Und abends sind wir halt verdreckt und glücklich wiedergekommen. Und ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Wandel, den wir da gerade durchmachen und den ich in Teilbereichen auch als recht schwierig empfinde. Also ich würde mir wünschen, wenn Eltern wieder offener mit diesen Dingen umgehen können und wir auch mehr, also es liegt ja auch immer an dem Lehrkörper. Da haben wir ganz, ganz, ganz tolle Lehrer, die das eben mit auf ihre Kappe nehmen und das zulassen und machen, weil ganz ehrlich, man steht ja immer irgendwo mit einem halben Fuß im Gefängnis, weil man trägt die Verantwortung für 23 bis 30 Kinder. Das ist so.
Mhm. Ich kann mich gut an meine Kindheit erinnern. Das war genauso wie bei dir. Und da war die größte Gefahr, dass du ohne Gummistiefel nach Hause gekommen bist, weil die irgendwie stecken geblieben sind. Und dann gab es Ärger. Und wer sauber nach Hause gekommen ist, war nicht dabei. Das ist, also genau. Das ist, natürlich war Wasser. Und allerdings immer das Wichtigste, natürlich einerseits Vertrauen. Also ich glaube, es steckt viel Vertrauen der Eltern, dass die Kinder da schon auch ein bisschen aufpassen und auch schon richtig machen. Und auf der anderen Seite schwimmen lernen. Und das ist so ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Also du musst einfach früh ins Wasser geschmissen werden, um schwimmen zu lernen. Und dann bist du deutlich sicherer. Und Wasser ist so unglaublich spannend.
Also wir müssen natürlich vorab, bevor wir mit Kindern ans Gewässer gehen, auch Aufklärungsarbeit leisten, dass kleinere Gewässer innerhalb von Sekunden auch zu wirklich reißenden Strömen werden können und dass man höllisch aufpassen muss und dass man natürlich auch immer eine Wetterlage beobachten muss und auch wissen muss, wenn oben, ich sag mal, an der Quelle des Bächleins irgendwo ein Gewitter stattgefunden hat, dann kann natürlich auch mit Zeitverzögerung dann auch eine kleine Flutwelle weiter unterhalb dann stattfinden oder ein Gewässer zum Anstauen bringen. Und da muss man schon sensibilisieren und auch sagen, so, passt mal auf, Leute, wenn ihr seht, dass das Wasser nicht mehr klar ist, dass es sich trübt, dann ist da was im Gange und dann muss man sensibel und vorsichtig sein und auch nicht zu tief in ein Gewässer gehen. Und Wasser ist auch gefährlich. Das haben wir alle gesehen. Die Flutkatastrophe 2021 hat uns gezeigt, gerade hier in der Region, was das für katastrophale Auswirkungen haben kann, bis hin, dass ganze Häuser verschwunden sind. Also Wasser ist nicht ungefährlich.
Nein, ich glaube, wer an der Küste lebt, weiß das sehr. Oder auch wer zum Beispiel an solchen großen Flüssen lebt, wie am Rhein oder an der Elbe, wobei die hat im Moment kaum Wasser, ist das, glaube ich, noch ein bisschen näher drin als bei den Menschen, die so eher im Binnenland wohnen. Ne? Ja. Auch das hängt mit dem Klimawandel am Ende des Tages zusammen. Nun seid ihr ja über dieses soziale Engagement, dieses Ehrenamt, das ihr macht, zwangsläufig sehr stark im Naturschutz unterwegs, weil das ja irgendwo auch eure Berufung ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr habt euren Beruf in der Gewässerrenaturierung, im Naturschutz im weitesten Sinne. Und macht ganz viel dort mit Bächen und Flüssen. Und wenn du jetzt so mal zurückdenkst an das, was du oder was ihr beide so oder ihr mit eurer Firma in den letzten Jahren so gemacht habt an Renaturierungen, an Gewässeranalysen vielleicht auch ähnlichen, gibt's etwas, wo du sagst, das war für mich ein echtes Highlight. Das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt und das war einfach mega. Und davon möchte ich jetzt erzählen.
Also es gibt ganz, ganz viele tolle, spannende Projekte, die wir bislang begleiten durften. Und wir sind glücklicherweise in der komfortablen Situation, dass wir auch Projekte auswählen können, wo wir absolut hinterstehen und nicht irgendetwas annehmen müssen, um Geld zu verdienen, sondern wirklich sinnvolle Projekte machen und Projekte, die insgesamt eine Region, ein Gewässer wirklich weiter nach vorne bringen. Und leider gibt es auch im Ingenieurwesen so ein paar, die es noch nicht können, die Planung. Und es gibt welche, die einfach ganz, ganz, ganz toll sind. Und ein wirklich tolles Projekt, was wir kürzlich abgeschlossen haben, das war die Renaturierung vom Ohlewiger Bach. Das ist in Trier im Ortsteil Ohlewig. Also im Prinzip wirklich direkt in der Ortslage. Und da durften wir auch noch mal ganz, ganz viel lernen, zum Beispiel wie super das ist, wenn man die Leute direkt von Anfang an mit abholt und Exkursionen anbietet und erklärt, was man da tut für so viel Geld. Und das Gewässer war völlig eingefercht, Uckerplatten drunter, floss also schnurgerade in die Mosel. Es gab ständig Hochwasserproblematiken in der Ortslage. Und wir haben Teilabschnitte jetzt renaturiert und das Gewässer sieht aus, als ob es nie anders geflossen wäre. Die Leute sind so happy damit, dass wir jetzt am Wochenende auch auf das Ohlewiger Bachfest eingeladen sind. Da wird das Gewässer nochmal geweiht und es findet für die Ortsinsassen sozusagen ein Fest statt. Und das hat uns ganz, ganz besonders gefreut, weil das Gewässer sieht ganz toll aus, als ob es immer schon so geflossen ist. Und das Tolle ist, letztes Jahr war es, glaube ich, da war das große Pfingsthochwasser. Und wir hatten aber glücklicherweise schon renaturiert und die Ortslage ist glimpflich davongekommen. Sonst liefen die Keller voll und die Leute hatten das Wasser im Haus. Und diesmal durch die Renaturierung, also erwiesenermaßen, bringt das auch ganz, ganz viel im Hochwasserschutz. Und ja, das ist so ein tolles Beispielprojekt geworden, dass die Umweltministerin da war, die Frau Eder, und das auch nochmal betont hat und dass es jetzt auch in Rheinland-Pfalz überall als Referenzgewässer herhalten muss sozusagen. Und das freut uns besonders. Also das war schon ein ganz besonderes Projekt.
Aus solchen Projekten ziehst du dann auch die Kraft für deine Arbeit, weil dieses Mitteilen, Leute mitnehmen, da werdet ihr ja auch auf Widerstände stoßen und auf Gegenwind, gegen Wellen in dem Fall. Ziehst du daraus dann die Kraft zu sagen, ne, ich mache trotzdem weiter, weil es am Ende lohnt sich's?
Ja, ich bin da absolut bei dir. Es ist oft schwierig, weil es kommt geballte Kritik. Wir kriegen sowas an den Kopf geworfen wie, warum dauert das so lange, wenn hier eine Straße oder ein Weg gebaut wird? Das geht ratzfatz und ihr baut jetzt schon seit einem Jahr. Wenn ich dran wäre, dann wäre das schneller fertig. Also solche blöden Kommentare gibt es natürlich zuhauf. Und dann kommt auch gerne die Presse, die für meinen Empfinden doch gerne Negatives berichtet, lieber als Positives. Mhm. Und dann steht da eine große Schlagzeile, es dauert wieder länger, und steht aber nicht drin, dass wir gerade ein Hochwasser hatten und einfach nicht bauen können im Gewässer, weil das Gewässer mal gerade um 60 Zentimeter angestiegen ist und man dann mit dem Bagger halt im Gewässer auch nicht arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen schade. Manchmal ist man natürlich auch persönlich frustriert und denkt, mache ich das eigentlich? Ich muss mich doch eigentlich gar nicht erklären. Aber dann denke ich immer tatsächlich an meine Kinder und denke, ich tue es für die. Ich werde mich nicht zurückziehen. Ich werde weiter unbequem bleiben und ich möchte gerne in dem Bereich möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn ich aber merke, dass mein Gesprächspartner, ich hatte neulich wieder so ein Aha-Erlebnis, es war seines Zeichens ein Landwirt, und der dann sagt, nein, die Gewässer müssen schnell abfließen und das muss kanalisiert werden und früher war alles besser und mein Uropa hat schon. Und dann habe ich da eine Viertelstunde mich an dem Herrn abgearbeitet und ihm versucht, mit wissenschaftlichen Daten fundiert zu erklären, warum das nicht mehr so gemacht werden sollte. Und dann aber gemerkt, okay, die Zeit ist vergeudet. Ich werde ihn nicht bekennen und ich werde meine Zeit jetzt nicht da opfern, um ihm irgendwas zu erklären, was er sowieso nicht versteht und vor allem nicht verstehen möchte. Mhm. Und von daher nehme ich schon meine Kraft aus diesen Projekten, wenn ich positives Feedback bekomme. Und da sind Kinder wirklich sehr, sehr ehrlich. Die sagen einem direkt, ob es denen gefallen hat oder nicht. Und das ist was ganz Wunderbares. Da nimmt man wirklich viel mit nach Hause und sagt, ja, wir machen da weiter. Das lohnt sich in jedem Fall.
Super. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal weiterhin so viel Kraft und Engagement und Energie, dass das weiterhin so eine Batterieaufladefunktion für euch hat. Nun hast du gerade die Kinder genannt und dass sie dir das ehrlich immer sagen und ihr die Renaturierung macht. Und wir sind eingestiegen in dieses Gespräch über einen Sympathieträger. Und zumindest war er eine Zeit lang ein Sympathieträger und hat uns dann jetzt gezeigt, dass er auch Schattenseiten haben kann, nämlich Freund Biber. Und jetzt baut ihr auch noch Bäche, so wie es der Biber baut.
Genau, das ist... Das ist etwas, das kam aus Amerika. England wird es auch schon gemacht und schon seit Jahren und sehr, sehr erfolgreich. Also da gibt es tolle YouTube-Videos und Dokumentationen zu. Und das schwappt jetzt ehrlich gesagt erst ganz, ganz, ganz langsam hier nach Europa beziehungsweise Deutschland. Also es gibt in der Schweiz ein Unternehmen, die das sehr professionell machen und da auch gute Dokumentationen drüber haben. Und hier in Deutschland fasst es erst ganz, ganz, ganz langsam Fuß. Das ist eigentlich, Jörg, total easy. Also du hast Robinienpfähle und die rammst du in das Gewässer mit einem gewissen Abstand, also wie so eine kleine Barriere. Und dann flechtest du, wie als wenn du so ein Körbchen bastelst, Holzäste dazwischen, ziemlich dicht, aber so, dass natürlich auch sowohl Makrozoventos als auch Fische weiter aufsteigen können. Es ist also kein Hindernis oder keine Barriere im Wasser, aber es hält, und das ist das Wichtigste, Sedimente ab. die sich davor anlagern, sozusagen wie bei einem Biberdamm auch. Und dadurch werden diese ganzen Sedimente nicht bei höheren Abflüssen immer weiter runtergeschwemmt und waschen den Fluss sozusagen aus. Und da haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit wirklich tolle Erfolge gesehen bei Dingen, die wir gebaut haben, wie schnell das Gewässer darauf reagiert und wie schnell man es schafft, das Gewässer anders fließen zu lassen, aufzustauen, dass es sich ausbreiten kann, weil das ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir eigentlich mehr Auenlandschaften schaffen müssen, um das Wasser frühzeitig aufzuhalten, gerade bei Hochwasser- oder Starkniederschlagsereignissen. Und wir haben ja in Deutschland viel, viel, viel zu wenig Auenlandschaften. Mhm. Und durch die eingetieften Gewässer passiert es eben halt auch nicht. Und da kann man auf ganz natürliche Art und Weise das Gewässer im Prinzip erhöhen. Und dann kann es auch über die Ufer treten in die Bereiche, wo es auch nicht so viel zerstört. Und das ist eben halt auch ein ganz, ganz klarer Hochwasserschutz. Und den brauchen wir dringend, weil die starken Niederschlagsereignisse werden wir nicht minimieren können, sondern die werden zukünftig wahrscheinlich noch zunehmen, wenn ich den statistischen Zahlen glauben darf.
Mhm. Ja, die Statistik spricht da ja eine sehr deutliche Sprache, dass wir uns schon lange von den 100-jährigen Niederschlagsereignissen verabschieden können und machen die jetzt zu 10-jährigen Niederschlagsereignissen oder noch geringer vom Zeitpunkt her. Ja, klingt sehr einfach und mega spannend. Ich habe so im Kopf, das müsste dann ja sehr genau evaluiert werden im Vorwege, wo ihr das machen könnt, ihr könnt ja nicht überall eine Auenlandschaft bauen.
Nein.
Also schön wär's, aber...
Das ist richtig. Das geht nur in Zusammenarbeit natürlich zum Teil mit Vorplanungen, Ingenieurbüros, aber auch mit Menschen, die in der Gewässerunterhaltung tätig sind, die genau wissen, wie fließt das Gewässer, wo habe ich solche Retentionsräume, wo es hinfließen darf und wo darf es eben nicht hinfließen. Und das kann ich natürlich nicht in den bebauten Bereich. Also wir machen das wirklich außerhalb von Ortschaften und da soll es ja auch sein. Wir wollen ja nicht, dass die Ortschaften überflutet werden, sondern wir wollen ja davor im Prinzip schon dafür sorgen, dass das Wasser Platz bekommt, um sich auszudehnen und deshalb machen wir das eben in Randbereichen, meistens in oberen Bereichen.
Das ist sehr spannend, weil ich einen Podcast mit einem Bauingenieur und Planungsbüroinhaber, also er hat es jetzt verkauft, er hat ein Planungsbüro gemacht und hat Erschließungen von Gewerbeflächen, von Wohngebieten und ähnlichen Sachen gemacht und kommt klassisch aus der, ich nenne es jetzt mal Entwässerung und Bewässerung teilweise und hat wirklich einen Wandel auch durchgemacht und hat gesagt, wir gehen heute nicht mehr schlau mit dem um, also mit dem Wasser, das dort fällt. Wir müssen das anders ver- und bearbeiten. Wir müssen anders mit Wasser umgehen, gerade in Siedlungsflächen. Und wenn man so schon den Gedanken hat, dass ja diese Ingenieure, die eigentlich das Wasser ja weghaben wollen aus diesen Flächen, sagen, nee, wir müssen anders damit umgehen, das Wasser soll da bleiben, aber es muss versickern, es muss anders fließen und wir müssen uns da neue Gedanken machen. Und das ja teilweise mit Schwammstadt, Schwammlandschaft und sowas schon gemacht wird, habe ich Hoffnung, dass es über kurz oder lang sich dann auch mal durchsetzt, dass wir dort auch in der Natur wieder der Natur ihren freien Raum oder ihren Raum überhaupt geben müssen. Nun sind wir, und ich möchte gerne diesen Bogen nochmal schlagen, von der freien Natur, von dem Wasserthema zu einem anderen Herzensprojekt von dir. Zumindest habe ich so verstanden, nämlich der Gartenkunst. Und da seid ihr ja auch sehr aktiv. Ich habe einen Presseartikel gesehen über euren Garten und über euch und eure Firma. Und da gibt es dieses Projekt 1000 Gärten, 1000 Arten. Und ihr habt einen Preis gewonnen. Erzähl bitte ein bisschen davon.
Sehr, sehr gerne. Also auch das ist wirklich ein Herzensprojekt von uns, dass wir im Prinzip nicht nur Wasser predigen und Wein trinken, sondern dass wir es auch wirklich authentisch rüberbringen, dass unsere gesamte Firma eigentlich auf Biodiversität und Nachhaltigkeit, Artenvielfalt, Klimaschutz, das sind so unsere zentralen Themen, die wir in allen Bereichen transportieren möchten. Und wir sind auf dieses super spannende Projekt aufmerksam gemacht worden, bei lustigerweise einem Fietslimo in der Kneipe bei uns um die Ecke. Da kamen Wandersleute vorbei, mit denen wir uns toll unterhalten haben. Und die haben gesagt, es gibt das, dieses Projekt, was jetzt leider auch im September ausläuft, die Förderung gibt es nicht mehr und da darf man sich mit seinem Garten bewerben und dann wird man im Prinzip beurteilt und das haben wir gemacht und somit haben wir da ja im Prinzip ein Gold bekommen, also besser geht's gar nicht und können damit auch arbeiten und Leute aufklären, dass viele, die bei uns vorbeikommen, sagen, ach Gott, ist das bei denen unordentlich. Vorne der Eingangsbereich. Bei uns gibt es keine ordentlich gepflasterten Pflasterflächen, sondern wir haben eine wassergebundene Decke. Da darf auch mal ein Wildkraut durchkommen oder eine Distel. Und bei uns sieht es eben halt wild aus, so wie es sein sollte. Und das ist natürlich oft auch Stein des Anstoßes, weil gerade auf dem Land ist das Thema Ordnung ganz wichtig. Es muss ordentlich aussehen. Und da wehren wir uns natürlich gegen und versuchen auch mit unserem Unternehmen klar zu machen, dass das eigentlich kontraproduktiv ist, diese künstliche Ordnung. Also ich hatte mal einen ganz tollen Professor, der gesagt hat, Unordnung ist natürlich und Ordnung ist unnatürlich. Und ich glaube, besser kann man das Ganze gar nicht auf den Punkt bringen. Und das hat uns dazu bewogen, auch einmal im Jahr im Prinzip unseren Garten zu öffnen. Und diesen Garten dann, damit ich nicht nur die Gartenfreunde anlocke, sondern auch andere, die ich vielleicht überzeugen kann von dem Projekt, öffne ich meinen Garten und präsentiere auch zeitgleich Kunst. Kunst, Gartenkunst oder auch Künstler. Also ich hatte auch Maler da und Bildhauer und durchaus auch Töpfer, Waren, aber alles sehr künstlerisch und alles zum Thema Nachhaltigkeit und Natur. Und dieses Format, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren und das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Und wir erreichen auch darüber wieder Menschen, um sie davon zu überzeugen, dass jeder etwas tun kann in seinem eigenen Garten, in seinem eigenen Umfeld. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Wir erreichen nur in einer großen Community, dass sich wirklich etwas ändert. Und ja, da sind wir bei und das macht super viel Spaß.
Hat das eine Auswirkung auf eure berufliche Tätigkeit?
Nein, gar nicht. Also wir akquirieren darüber keinerlei Aufträge, weil wir überwiegend auf kommunaler Ebene oder städtisch oder Land arbeiten und uns über Ausschreibungen auf Projekte bewerben. Also von daher, da bekommen wir keine neuen Aufträge über, weil wir nicht für den Privatmenschen arbeiten. Also da gibt es mal einen Schwimmteich, aber das ist eigentlich nicht mehr so unser Hauptschwerpunkt. Das machen wir nur für besonders nette Menschen.
Und die gibt es Gott sei Dank noch. In rauen Mengen. Und ganz viele davon hören hier zu. So, also wenn ihr mit neue nette Menschen seid und wohnt in der Ecke, dann könnt ihr euch bei Astakos melden und dann helfen die euch. Und die Gemeinden und Kommunen sowieso. Du hast jetzt zwei Dinge oder eigentlich drei Veranstaltungen genannt. Ich nenne jetzt das Gartenkunstprojekt auch mal als Veranstaltung, die 1000 Gärten, 1000 Arten und das blaue Klassenzimmer. Lässt sich das auf andere Länder, Bundesländer, Kommunen übertragen? Würdet ihr da im Zweifelsfalle, wenn jemand diesen Podcast hört und sagt, ach, das finde ich jetzt total klasse, auch Hilfestellung leisten, wie man sowas etablieren kann?
Sehr, sehr gerne. Also immer offen anrufen, sehr gerne. Also wir tauschen uns da gerne aus und auch bei mir ist ja immer noch Luft nach oben. Also es ist ja nichts perfekt und da gibt es noch so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich sehe das auch zukünftig als immer wichtiger werden, dass man sich zusammenschließt mit den Menschen, die ähnliche Gedanken haben, ähnliche Vorstellungen oder Wünsche in dem Bereich mehr zu machen. Und das ist so ein bisschen schade. Also liegt vielleicht auch an uns. Vielleicht sind andere da weitaus schon fortschrittlicher unterwegs und viel, viel besser vernetzt. Wir sind es bislang nur in unserem kleinen Bereich halt Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und ich versuche jetzt erst über verschiedene Schienen das Netzwerk auszudehnen. Und ich bin total offen und fände es toll, wenn sich Leute melden und man sich da austauschen könnte, wie man wo was besser machen kann oder etablieren kann, gerade in dem Bereich der Renaturierungsmaßnahmen oder auch das blaue Klassenzimmer.
Und deshalb kommen natürlich eure Kontaktdaten mit in die Shownotes hier rein. Das muss so sein. Super. Nun kommen wir schon langsam so zum Ende unseres Gespräches. Die Stunde ist schon fast um. Das ist wieder so schnell vergangen. Und am Ende stelle ich immer wieder meinen Gästen die Frage, hast du noch 3 Tipps für die Zuhörenden, wenn sie sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren wollen im Naturschutz oder in der Bildung oder wenn sie sich für die Gewässerökologie interessieren, für die Renaturierung oder was du uns sonst noch zum Thema Wasser mitteilen möchtest, wo du sagst, Leute, da müsst ihr ran. 3 Tipps von Katrin Gelderblum.
Puh, das ist jetzt aber wirklich die schwierigste Frage, die du mir heute gestellt hast.
Deshalb bewahre ich die immer bis zum Schluss auf.
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da 3 Tipps zu geben. Also ich denke, eine gute Vernetzung ist toll. Aktiv sein kann man zum Beispiel im NABU auch als Privatperson. Die suchen händeringend immer Leute und das sind ganz, ganz tolle Aktionen, die da gemacht werden. Sich niemals entmutigen lassen von nichts und niemandem, auch nicht von irgendwelchen bürokratischen Barrieren. Und letztendlich eine Vorbildfunktion glaubhaft vermitteln, also dass man auch wirklich das tut, was man gerne tun möchte und für die Natur da sein. Und ich glaube, da gibt es auch bei jedem vor der Haustür ganz, ganz tolle Naturschutzprojekte, die man sich involvieren kann und wo man mitarbeiten kann. Und wie gesagt, sehr gerne auch kontaktieren, anrufen. Wir helfen gern.
Super. Das war ein toller Aufruf und ich glaube, den lassen wir auch so stehen. Nein, den lassen wir so stehen. Ich glaube nicht sonst, sondern den lassen wir so stehen, weil er einfach perfekt ist. Nutzt du denn die Natur noch für dich? Und das darf dann meine Abschlussfrage sein. Als Rückzugsort, als Erholungsort, als Kraftort?
Das ist eine sehr gute Frage. Also man hat natürlich einen beruflichen Blick, der einem manchmal hinderlich ist. Wir waren jetzt gerade in Frankreich im Urlaub und haben feststellen müssen, die Franzosen sprühen noch mehr auf die Felder als wir. Es gibt gar keine Insekten mehr. Das ist dann etwas, was einen dann immer so ein bisschen entsetzt, weil man eben so viel Wissen über diese Dinge hat und das macht einem manchmal verdirbt einem manchmal den Spaß, weil man nicht mehr so blauäugig durch die Gegend reist. Mhm. Aber es stimmt trotzdem, die Natur ist noch glücklicherweise so vielfältig und kann einem so viel Energie zurückgeben. Nur ein Beispiel, wir haben hinterm Haus einen 23 Meter langen, 12 Meter breiten Schwimmteich, 3,20 Meter tief, also von euch inspiriert. Und das ist eine Oase der Inspiration. Das ist einfach unglaublich. Also da zu sitzen an einem lauen Sommertag, zu beobachten, wie die Libellen, ganz, ganz verschiedene Libellen hin und her fliegen, die kleinen Fische schwimmen. Wir haben nur Modalischen drin, also keine Gründler. Und was da so ein Treiben, diese Natur hervorbringt. Und jetzt haben wir auch eine Ringelnatter. Wir sind total glücklich. Wow. Und alleine da zu sitzen und wenn dieses Köpfchen aus dem Wasser kommt, wie so ein kleines U-Boot über den Teich schwimmt, da geht mir das Herz auf, da hole ich meine Energie. Also Natur ist etwas, das können wir künstlich gar nicht nachbauen in dem Sinne. Also das holt sich die Natur zurück und macht das Beste draus.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, geht mir genauso. Ich habe auch immer wieder die Situation, wenn irgendwas Belastendes oder sowas war und du gehst einmal in den Schwimmteich und schwimmst eine Runde, dann ist das alles da drin und wird dann weggefuttert von den Tieren, die da drin sind und von den Lebewesen, die sagen, gib mal her, wir machen das klein, wir verwerten das. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb Menschen so viel schwimmen gehen und sich dann erholt wieder rauskommen, weil sie was loswerden können und Wasser eben was mit uns macht am Ende.
Das stimmt.
Super. Und die Ringelnatter ist völlig ungefährlich für alle, die zuhören. Das ist total klasse, wenn man sie sieht. Gefährlich ist sie für die Frösche, die mögen sie nicht so, aber...
Das stimmt, aber es ist eine kleine Ringelnatter, die kann jetzt im Moment nur kleine Frösche fressen. Und ganz ehrlich, wenn man bei uns schwimmt, da hat man, also wir haben neulich alleine knapp 100 Frösche auf den Seerosen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, eine kleine Dezimierung wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt, wegen der Nachbarn, die sich zunehmend beschweren, wenn die Jungs da im Mai loslegen.
Ja, also wir haben tatsächlich nur sehr leise Frösche und das ist manchmal schade, aber nun gut, die sind sehr dezimiert worden durch unsere Natti. Aber nun gut, auch die hat Hunger und auch die hat Nachwuchs, den sie groß kriegen will. Und wenn man sie sieht, ist es immer wieder ein Erlebnis. Im Gegensatz zu den Libellen, die mittlerweile so frech geworden sind, dass sie, wenn du schwimmst, dich wirklich anfliegen, also bei mir zumindest, und sagen, raus aus meinem Teich. Hey, ich habe den bezahlt. Du hast Maul. Also das finde ich echt unglaublich faszinierend. Aber so ist die Natur und deshalb macht sie uns wahrscheinlich so viel Spaß und deshalb gibt sie uns auch so viel.
Natur macht glücklich.
Ja.
Um es auf den Punkt zu bringen.
Ja. Wir müssen ihr nur die Chance dazu geben. Und dann macht sie das ganz formidabel sogar. Katrin, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du deine Zeit uns, mir gewidmet hast, um ein bisschen was über euer Wirken bei Astacos und deine Passion rund ums Thema Wasser und Garten zu teilen. Es war super, es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Auch von meiner Seite, Jörg, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich war noch nie in so einem Format und es hat auch mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast.
Sehr gerne. Und für alle da draußen, die zuhören, wann auch immer, es freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr es gerne bewerten und natürlich auch abonnieren. Das gehört mit dazu. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bleibt im Strom. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Künstler.